Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Brustkrebs. Wie er erkannt wird, welche Möglichkeiten der Behandlung es gibt und wie die Zeit danach aussieht. Es ist mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jedes Jahr erhalten etwa 69.000 Frauen in Deutschland die Diagnose Brustkrebs. Und sind dann erst einmal geschockt, verzweifelt, fühlen sich hilflos und ausgeliefert. Dabei hat sich gerade beim Brustkrebs in den vergangenen 10, 20 Jahren viel getan. Bei der Früherkennung, bei der Behandlung und auch bei der Nachsorge. Heute bedeutet die Diagnose Brustkrebs in sehr vielen Fällen kein Todesurteil mehr. Natürlich, Brustkrebs ist keine Kleinigkeit. Die Behandlung kann lange dauern. Sie kann sehr anstrengend und belastend sein. Und sie ist auch nicht immer erfolgreich. Aber die Überlebenschancen sind viel besser als früher. Sie sind gut heutzutage. Brustkrebs, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wie immer können Sie sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich darüber, welche Rolle Kinder in der Corona-Pandemie spielen im Vergleich zu Erwachsenen. Und wir beschäftigen uns mit dem Prinzip Übung macht den Meister. Warum manche Operationen besser verlaufen, wenn sie dort durchgeführt werden, wo sie häufig stattfinden. Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, die Sie anrufen können. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage oder Ihrer Geschichte oder Ihrer Anmerkung. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Mein Studiogast heute Vormittag ist Privatdozentin Dr. Kerstin Riem. Sie ist leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln und sie wird heute Ihre Fragen beantworten rund um das Thema Brustkrebs. Guten Morgen, Frau Dr. Riem. Schön, dass Sie bei uns heute im Studio sind.
Guten Morgen, Frau Satori. Freut mich auch sehr.
Frau Dr. Riem, wenn Sie einer Frau mitteilen, dass sie Brustkrebs hat, dann ist das ja für die Frau eine bedrohliche Diagnose. Was sagen Sie dann? Was können Sie einer Frau sagen? Wie können Sie ihr Mut machen, die eben die Diagnose Brustkrebs erhalten hat?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Frauen Mut machen und Mut machen können. Wie Sie im Eingangsstatement schon gesagt haben, werden die meisten Frauen ja heutzutage von ihrer Erkrankung geheilt werden. Und was wir tun können, ist, dass wir ihnen vermitteln, dass wir aufgrund der Charakteristika, die diese Erkrankung hat, die wir ganz individuell untersuchen bei jeder Frau, auch ein individuelles und dem Tumorrisiko angepasstes Therapiekonzept erstellen können, mit dem wir dann die bestmöglichen Chancen haben, den größten Erfolg bei der Behandlung dieser Erkrankung zu erlangen.
Und diese Charakteristika, das heißt, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, sondern er ist bei jeder Frau ein bisschen anders. Was gucken Sie sich da genau an? Wie genau läuft denn das dann ab?
Ja, ich darf vielleicht auch eingangs sagen, tatsächlich ist das eine ganz individualisierte Behandlung und dafür sind Spezialisten über ganz Deutschland verteilt. Die Versorgung von Brustkrebspatienten übernehmen in Deutschland im Prinzip sogenannte zertifizierte Brustkrebszentren. Und die haben sich deshalb entwickelt, um den Frauen eben die bestmögliche Diagnostik und Therapie zukommen zu lassen. Und weil es so komplex ist und auf der anderen Seite, wie Sie erwähnt haben, es jedes Jahr in Deutschland 69.000 Frauen neu betrifft, ist es so wichtig, dass diese hochqualitative und kontrollierte Qualität an solchen Zentren vorliegt und die Spezialisten dort sind.
Das heißt, schon am Anfang ist es wichtig, dass man feststellt, was ist denn das jetzt genau für ein Tumor? Also es geht weit darüber hinaus zu sagen, Sie haben da einen Knoten in der Brust, den müssen wir jetzt rausoperieren, sondern es geht auch darum, was ist das genau für ein Knoten?
Ja, absolut. Und es fängt schon damit an, dass sobald in der bildgebenden Diagnostik oder durch einen Tasten gesagt worden ist, dass dort der Verdacht auf einen bösartigen Tumor, also auf Brustkrebs besteht, eine Biopsie genommen wird. Das führt schon bei vielen Frauen zu Fragen, ist das nicht gefährlich? Mhm. Kann sich dadurch nicht der Tumor verbreiten im Körper?
Und? Was sagen Sie denn?
Dazu gibt es viele Untersuchungen, dass das in dieser Form nicht stattfindet. Und vor allen Dingen auch direkt im Anschluss an die Diagnostik eine Therapie eingesetzt wird. Das heißt, sowohl lokal wird eine Therapie durchgeführt ich sag mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, wann. Und diese Operation zum Beispiel stattfindet an der Brust, aber auch, dass eine sogenannte Systemtherapie eingeleitet wird, wenn sie notwendig ist. Das heißt, dass ein Medikament, welcher Art auch immer, individuell angepasst gegeben wird, dass dann eine Aussiedlung von Tumorzellen eben auch erfolgreich mit verhindert.
Also, dass die Zellen, die Krebszellen sich im Körper verteilen.
Genau. Und anhand dieser Biopsie werden dann diese speziellen Merkmale, von denen wir schon gesprochen haben, untersucht. Dazu gehören zum Beispiel sogenannte Hormonrezeptoren. Die benötigen wir, um hinterher auch eine angepasste antihormonelle Therapie zum Beispiel einleiten zu können. Es wird auch ein Antigen zum Beispiel untersucht. Ich nenne mal einen Namen, das heißt HER2-neu. Und da gibt es auch ganz spezifische Medikamente, die dann eingesetzt werden können, Antikörper zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind in der Behandlung dieser speziellen Tumoren.
Das heißt, Sie gucken dann wirklich ganz genau, wie sehen die einzelnen Zellen von diesem Tumor aus und dementsprechend geben Sie das eine Medikament oder die Hormontherapie oder auch nicht.
Das ist korrekt und ich darf das vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Ich bin ja selbst Gynäkologin und diese Aufgabe der genauen Untersuchung der Zellen, das übernehmen die Pathologen. Das sind die Ärzte und Mediziner, die sich darum bemühen, dass an der Gewebebiopsie, die von uns genommen wird, diese Charakteristik untersucht werden. Das passiert in der Pathologie und ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Festlegung, welche Therapie benötigt diese spezielle Tumorform der Frau, um erfolgreich behandelt zu werden.
Jetzt muss ich mal eine ganz simple Frage einschieben, die ich von einigen Frauen gehört habe, als der Arzt gesagt hat, wir machen dann als nächstes mal eine Biopsie. Tut das weh?
Wissen Sie, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ist das natürlich nicht ganz richtig. Mhm. Denn ich kann aber sagen, wir machen dazu eine lokale Betäubung. Und diesen Einstich zur lokalen Betäubung, den merkt man natürlich. Ja? Aber wenn die lokale Betäubung appliziert worden ist, dann ist in der Regel dieser Eingriff, man nennt das Jack-Biopsie zum Beispiel, es wird häufig unter Ultraschallkontrolle gemacht, wenn der Tumor so zu sehen ist, durchgeführt. Und da ist das im Prinzip dann keine schmerzhafte Angelegenheit.
Und es dauert ja auch nicht lange.
Nein, das dauert gar nicht lange. Das ist auch eine Atmosphäre, wo ich sagen kann, üblicherweise man ist mit dem Behandler sehr nah beisammen. Man kann sofort Rückmeldung geben, wenn doch vielleicht etwas piekst und der Arzt kann dann nochmal die lokale Betäubung verstärken. Und diese Interaktion zeigt ja auch Arzt-Patienten-Beziehung. Da ist man nicht alleine einem Instrument ausgesetzt, sondern man kann das zum Beispiel, wenn es sonografisch, also unter Ultraschallkontrolle gemacht wird, dann in sehr gutem Einvernehmen und gutem Gelingen dann auch unternehmen.
Ja. Und es enthält eben es liefert ganz, ganz viele wichtige Informationen, um dann zu entscheiden, wie behandeln wir weiter.
Ja.
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, aber es hat sich da viel getan in den vergangenen Jahren. Heute gibt es mehrere Optionen für betroffene Frauen, sei es bei der Früherkennung oder auch wenn es um die Behandlung geht und auch bei der Nachsorge. Sie können heute Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Privatdozentin Dr. Kerstin Riem. Sie ist leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln und sie wird nachher Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie an, hier die Telefonnummer, die 00800. 4464-4464, ich wiederhole, 00800-4464-4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Dr. Riem, wenn jetzt also dann diese Biopsie gemacht wurde und der Arzt hat jetzt viele Informationen darüber, er weiß, wie groß der ist, der Tumor, er weiß auch, was für Zellen da jetzt genau drin sind, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also wird dann immer gleich eine Chemotherapie gemacht oder wann wird bestrahlt? Was gibt es da für einen Koffer quasi an Möglichkeiten?
Ja, ich kann die Säulen der Therapie einmal aufzählen. Es ist zum einen die lokale Therapie. Sie besteht aus einer Operation, die in den meisten Fällen unter Erhaltung des Brustdrüsenkörpers durchgeführt werden kann. Wenn es so ist, dass der Brustdrüsenkörper erhalten werden kann, dann erfolgt im Anschluss üblicherweise eine Bestrahlungstherapie. Neben der lokalen Therapie gibt es die sogenannte Systemtherapie. Das heißt, es wird eine Therapie durchgeführt, die im Prinzip ja im ganzen Körper sich verteilen kann. Sie dient eben dazu, dass Zellen sich nicht erfolgreich im Körper ausbreiten können.
Das ist das, was landläufig umgangssprachlich als Chemotherapie bezeichnet
wird? Das ist eine dieser Säulen. Mhm. Ja, das ist die Chemotherapie. Aber es gibt auch die antihormonelle Therapie. Das ist eine ja in Tablettenform eingenommene Therapie, die zum Beispiel nicht die klassischen Nebenwirkungen einer Chemotherapie hat, wie zum Beispiel Haarverlust, der häufig noch mit Chemotherapie einhergeht. Auch da kann man heute viel gegen tun, können wir auch noch drüber sprechen. Und diese antihormonelle Therapie, die wird vielleicht landläufig von den Patienten auch etwas unterschätzt. Es ist nur eine Tablette. Wie kann die denn wirksam sein? Und man darf sagen, wenn wir uns dafür entscheiden, aufgrund der Charakteristika des Tumors, keine Chemo, sondern eine Antihormontherapie zu machen, dann ist diese oft eben genauso effizient oder sogar effizienter als eine Chemotherapie bei weniger Nebenwirkungen zum Beispiel. Es gibt aber auch die Antikörpertherapie für Brustkrebserkrankungen und es gibt mittlerweile auch die Immuntherapie.
Das sind ganz neue Medikamente
und Sie sehen aus diesen Behandlungsformen, die wir da haben, das ist ein Koffer, den wir aufmachen und dann gezielt für jede Patientin dieses Behandlungskonzept zusammenstellen. Immer orientiert daran, dass wir die höchsten Heilungschancen haben möchten, aber auf der anderen Seite natürlich auch orientiert daran, möglichst wenig Nebenwirkungen zu produzieren.
Und diese verschiedenen Säulen, also Operationen, ich sage jetzt mal Chemotherapie, Hormontherapie und so weiter, die können auch kombiniert werden. Also bei der einen Frau ist vielleicht eine Bestrahlung notwendig, bei der anderen nicht. Ist das richtig?
Diese Therapien werden kombiniert, ja, denn es kann ja sein, dass zum Beispiel, wenn Sie von der Systemtherapie sprechen, Chemotherapie, Antihormontherapie, die Tumorzellen sämtliche Charakteristika tragen. Also wir haben durchaus Tumoren, die mit einer Antihormontherapie und einer Antikörpertherapie behandelt werden müssen und eben manchmal zusätzlich noch eine Chemotherapie benötigen, um erfolgreich behandelt werden zu können. Ich glaube, was die Patientinnen dann von uns erfahren müssen, ist, dass diese Form und Zusammensetzung der Behandlung notwendig ist, um das größtmögliche Heilungspotenzial zu bekommen.
Ja. Das klingt jetzt alles sehr, sehr schon detailliert und es ist natürlich auch beruhigend, dass die Wissenschaft und die Medizin da schon so fortgeschritten ist und dass es so viele Möglichkeiten gibt und dann eben entsprechend auch die großen guten Chancen auf Heilung. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielen Frauen es dann auch so geht, dass sie sich ein bisschen hilflos fühlen, weil dann, das ist ja, als Laie versteht man das ja kaum noch und dann wird erst diese Therapie gemacht und diese. Wie können Sie da Frauen unterstützen oder was können Sie Frauen da raten?
Mhm. Also zunächst einmal sehe ich ja die Aufgabe bei uns Medizinern, den Frauen die Infrastruktur so zu bieten, dass diese Ängste und Sorgen, dass man da ganz alleine steht, gar nicht aufkommen. Also wir sollten und haben eben in vielen Fällen Kommunikationskurse absolviert, um den Frauen in verständlicher Art und Weise das Therapiekonzept zu erläutern, aber auch sie, sagen wir mal, auf eine selbstbestimmte Art und Weise durch die Therapie zu bringen, indem wir ihnen Informationen zur Verfügung stellen, was Nutzen und Risiken eines Behandlungskonzeptes bedeuten und dann auch ihnen Entscheidungsmöglichkeiten zu offerieren. Das bedeutet aber auf der Gegenseite auch nicht, sie mit der Entscheidung alleine zu lassen, so nach dem Motto, hier sind die Informationen und jetzt entscheiden Sie mal. So geht das natürlich
gar nicht.
Ne? Dann haben wir aber auch unterstützende Professionen. Wir haben zum Beispiel das Berufsbild der Brustschwester, wenn ich das jetzt mal so sage, wir nennen das Neuenglisch Breast Nurse oder Breast Care Nurse. Das sind speziell ausgebildete Pflegende, die nochmal, sagen wir mal, das, was wir an Therapie und Betreuung zusammenstellen, auf Patientensprache übersetzen, da, wo es nötig ist. Und es ist oft nötig, weil ich will jetzt auch nicht verhehlen, dass oft wir trotz aller Bemühungen in der Ärzteschaft vielleicht noch eine Sprache pflegen, die dem wissenschaftlichen Konzept gerecht werden, aber vielleicht nicht dem Patientenverständnis.
Naja.
Und deshalb ist es wichtig, dass die Brustschwestern, die Breast Care Nurses dort auf arbeiten und vermitteln und übersetzen und die Frauen auch nochmal ganz körperlich und psychisch mitbetreuen während des Behandlungsprozesses. Es gibt aber auch die Psycho-Onkologen, die unbedingt in das Betreuungsteam eingebracht werden sollen, müssen, können. Natürlich entscheiden die Frauen dann immer selbst, ob sie das auch in Anspruch nehmen möchten, das Angebot. Aber auch hier kann ich nur Werbung dafür machen, die Psycho-Onkologie in Anspruch zu nehmen, weil es spezialisierte Psychologen sind, die dort das Thema Onkologie auch im Leben platzieren und helfen, mit dieser doch schweren und zunächst schockierenden Diagnose klarzukommen und uns auch im Behandlungsteam unterstützen dabei, die Frauen in diese Rolle zu bringen, zu sehen, wo sind alle meine Chancen, die ich habe und wo ist das Ende der Therapie.
Ja, und das auch vielleicht mit seinem Alltag zu verbinden. Ich habe auch von einigen Frauen gehört, die dann gesagt haben, ich teile mein Leben seitdem in die Zeit vor der Diagnose und nach der Diagnose, weil es auch einfach so eine einschneidende Erfahrung war, weil sich so vieles in meinem Leben dann ändert, auch mein Verhältnis zu meinem Körper, ich weiß dann auch nicht, ob ich mit jedem darüber sprechen soll oder nicht. Manche empfinden das noch als Tabu. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine psycho-onkologische Begleitung sehr hilfreich sein kann.
Ja, das sehe ich ganz, ganz, ganz unbedingt so und mache dafür ganz viel Werbung, weil immer noch Psycho-Onkologie, also das Wort macht den Frauen jetzt nicht auf den ersten Schritt Mut, warum brauche ich jetzt was Psychologisches und so weiter, aber ich kann nur Werbung dafür machen und das, was die Frauen sich wahrscheinlich am sehnlichsten wünschen, ist auch ein Stück weit zurück in das alte Leben tatsächlich, also wie es vorher war. Und das ist ja unsere Aufgabe von jeder Profession, die ich jetzt auch genannt habe, das so gut wie möglich zu begleiten und möglich zu machen und den Frauen Mut zu machen, dass es auch ein Stück weit wieder so wird, wie es war, weil es ja auch gut war. Und,
ne? Ja. Ist das auch eine Aufgabe der Reha? Es ist ja so, dass ich glaube, den meisten Frauen oder allen Frauen, die Brustkrebspatientinnen sind, dann auch nach der ersten oder zweiten Behandlung angeboten wird, eine Reha-Maßnahme zu machen für mehrere Wochen. Ist das dann da auch Inhalt?
Das ist da auch Inhalt. Und neben der körperlichen Rehabilitation, also die körperlichen Folgen der Therapie dort zu bearbeiten, in den Griff zu bekommen, zu bessern, ja, wir können ja nicht so tun, als würden die Therapien, die wir dort den Frauen sozusagen zumuten, auch keine Folgen hinterlassen. Ja, also die Chemotherapie natürlich, es gibt das Fatigue-Phänomen. Das heißt, eine körperliche und seelische und psychische Erschöpfung der Patientinnen, wo man viele Ansatzpunkte mittlerweile hat, das zu bessern. Und das ist Aufgabe der Rehabilitationsmaßnahmen, diese Ganzheit zu beachten, den Körper wieder auf Vordermann zu bringen, durch Aktivitäten, die man vielleicht vorher auch gar nicht kannte und an denen man plötzlich Freude entwickelt, weil man merkt, das hilft mir, viel körperliche
Bewegung
Aktivität.
Bewegung soll da ja auch eine wichtige Rolle spielen, gerade bei Brustkrebspatientinnen.
Das ist toll, dass Sie das ansprechen, ja genau. Das ist ein zentraler Punkt, der ganz viele positive Effekte hat. Ne? Er macht viel Gutes im Körper, dieser Bewegungsaspekt. Er hilft aber auch oft psychisch wieder Kraft zu erlangen, weil man sieht, man kann sich wieder etwas zumuten, vielleicht sogar mehr, als man jemals vorher konnte. Ja? Und das hilft in vielen Aspekten auch, dass man möglicherweise eine gewisse Traurigkeit, die man während der Erkrankungsphase durch Diagnose und Therapie bekommen hat, wieder zu bessern. Ne? Und wenn man dann sich vielleicht noch mit anderen Menschen gemeinsam bewegt, und das ist ja auch während Corona durchaus möglich, dann hat man auch noch diesen Gruppenaspekt und kann sich gegenseitig anspornen. Auch sowas ist etwas, das man in der Reha vielleicht mitbekommen kann, dass auch gewisse Gruppenaktivitäten Freude machen können und unterstützend sein können. Und vielleicht kann man an diesem Punkt auch schon Werbung für die Selbsthilfe machen. Das heißt, Frauen, die aus ihrer eigenen Erkrankung heraus Erfahrungen weitergeben können und helfen können, auch was uns jetzt zu diesem Themenkomplex gebracht hat, nämlich wann gibt es überhaupt was und was passiert da mit mir? Was ist der nächste Schritt und muss ich davor so viel Sorge haben? Da kann man sich gute Informationen von Betroffenen abholen, die auch da sehr gut mit informieren können und die Frauen darin stärken können, diesen Weg gemeinsam mit ihrem Therapeutenteam zu gehen. Da möchte ich ganz viel Werbung für machen.
wollte noch einmal kurz ansprechen, seit sich die Schauspielerin Angelina Jolie vor mehreren Jahren schon inzwischen in der Öffentlichkeit mit einem Brief geäußert hat, dass sie ein erhöhtes Risiko für Brust- und Ovarialkrebs hat und deswegen hat sie sich beide Brüste abnehmen lassen. Seitdem ist das Thema ja nun doch sehr bekannt. Also ganz viele Frauen auch vor allen Dingen haben das damals verfolgt und ich glaube, seitdem ist auch der Beratungsbedarf unheimlich gestiegen. Es geht um die familiäre Belastung, also diese genetisch bedingtes, das ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Wer sollte sich dazu zählen? Wer sollte zu so einer Sprechstunde, zu so einer genetischen Beratung gehen? Können Sie kurz sagen, welche Anhaltspunkte es da gibt?
Mhm. Ja, es haben sich schon vor dem Outing, 2013 war das, das war ein sehr bewegender Brief. Und da sprechen Sie natürlich jetzt so unsere ganz eigene Profession hier in Köln an, das Zentrum familiärer Brust- und Eierstockkrebs an der Uniklinik in Köln leitet das Deutsche Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Das sind mittlerweile 24 universitäre Zentren, die sich ausschließlich um die Betreuung dieser Frauen kümmert, gesunder, ratsuchender und erkrankter im familiären Kontext. Und es hat sich ein ganz spezialisiertes Konzept darum entwickelt. Und da können wir vielleicht auf die Kriterien, welche Frauen dafür in Frage kommen, auch nochmal zu sprechen kommen.
Vor allen Dingen sind es aber Fälle, denke ich, wenn die Schwester oder die Tante oder die Mutter an Brustkrebs erkrankt war.
Jung Erkrankte an Brust- und Eierstockkrebs, viele Erkrankte in der Familie und tatsächlich auch der männliche Brustkrebs kombiniert mit Brust- oder Eierstock bei Frauen in der Familie.
Darauf kommen wir auch später noch auf den männlichen Brustkrebs. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Brustkrebs, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Und zu Gast bei mir im Studio ist Privatdozentin Dr. Kerstin Riem. Sie ist leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln. Und sie wird jetzt ihre Fragen beantworten. Und als erstes haben wir eine Hörerin aus Hannover. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich rufe aus Hannover an. Guten Tag ins
guten
Studio.
Tag.
Ja, ich habe folgende Frage und zwar, ich hatte in den 2000er Jahren eine Brustkrebserkrankung und wurde brusterhaltend operiert, hatte Strahlen und dann eine Antiöstrogentherapie, beruht auf Tamoxifen und Arimidex. Das hat sich ziemlich lange hingezogen, also diese Tablettentherapie hat 7 Jahre ungefähr gedauert und ich hatte ziemliche Probleme mit Muskelschmerzen und ich habe auch eine Arthrose bekommen und da wollte ich fragen, ob das einen Zusammenhang hat und ob es da eventuell auch Studien gibt über die Langzeitwirkung von der Antiöstrogentherapie.
Frau Dr. Rie?
Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, die Nebenwirkungen der antihormonellen Therapie und es ist gut, dass wir das jetzt auch mal für die Patientin nochmal aufklären können. Es ist eine Tablettentherapie, die aber wirklich den Frauen das Leben manchmal schwer macht und gerade jetzt für die, die aktuell in einer Therapie sind, ist es wichtig, den Arzt darauf anzusprechen und zum Beispiel gewisse Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Am Anfang ist es durchaus auch die Einnahme eines Schmerzmittels, die aber nur überbrückend manchmal notwendig ist. Und dann der ganz klare Hinweis darauf, dass bei Beschwerden mit Gelenken, Schmerzen und auch Muskeln Bewegung das A und O ist. Am Anfang kommt einem das so kontraproduktiv vor, weil man denkt,
ja eigentlich nur stillsitzen, das wehtut in den Gelenken.
Ja, genau. Und dass man aber genau dagegen angehen muss und dann den Erfolg bekommt, nämlich, dass es oft zu einer Besserung kommt. Langzeitfolgen darf man sagen, insbesondere beim Aromatasehemmer, kann die Entwicklung einer Osteoporose sein, also einer Entmineralisierung des Knochens. Deshalb wäre es gut, wenn Sie dort Ihren Arzt einmal darauf ansprechen, ob zum Beispiel eine Knochendichtemessung sinnvoll sein kann, um zu schauen, ob Ihre Beschwerden, die Sie jetzt haben, dort auch gebessert werden können, dadurch, dass Sie möglicherweise eine Substanzgruppe einnehmen, die zu den Bisphosphonaten gehört, also die dem Knochen helfen, seine Struktur zu erhalten, ein Stückchen weit auch wieder zu regenerieren und ihre Beschwerden, die sie besonders im Skelettsystem haben, dort zu bessern. Am Endeffekt kann man sagen, ja, diese Therapie führt dazu, dass man langfristig auch Nebenwirkungen in den Gelenken haben kann, die unter anderem durch den Einsatz dieser Medikamente entstanden ist.
Aber die muss schon auch über einen längeren Zeitraum genommen werden, mehrere Jahre.
Das ist ganz wichtig, ja. Das ist ganz wichtig. Die Patientin hat jetzt beschrieben 7 Jahre, die Kombination von Tamoxifen und einem Aromatasehemmer, das ist korrekt. Und es ist sogar so, und das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel für das Medikament Tamoxifen hat man jetzt gesehen, dass die Einnahme unter Umständen bis zu 10 Jahren sinnvoll sein kann. Das sagen die Studiendaten, weil es dann immer noch zu einer Reduktion von Krankheitsrückfällen kommt. Es ist eine hocheffiziente Therapie, wo wir auch ganz stark die Frauen dahin bewegen möchten, sie trotz der Beschwerden, die die Patientin jetzt geschildert hat, einzunehmen. Und das ist unsere Aufgabe, ihnen auch dabei zu helfen. Und wir haben mittlerweile auch gute Konzepte dazu.
Ich frage mal zurück nach Hannover. Ist bei Ihnen mal eine Knochendichte-Messung gemacht worden?
Nein, das wurde mir nicht angeboten. Und es war auch so, dass ich das Tamoxifen ja dann absetzen musste, weil ich in der Achselhöhle eine Hautmetastase bekommen habe. Und wie gesagt, dann wurde ich umgestellt auf dieses Arimidex, diesen Aromatasehemmer, und den habe ich dann noch 5 Jahre habe ich den genommen, und jeder Tag war irgendwie einer zu viel. Und meine Beschwerden habe ich natürlich vorgebracht bei meinen behandelten Ärzten mit den Knochenproblemen und so weiter. Und es ging mir dann auch darum, dass ich in meinem Schwerbehindertenausweis gerne das berücksichtigt hätte haben wollen. Aber da wurde irgendwie gar nicht drauf eingegangen.
Das ist ja jetzt auch wieder eine andere. Also wichtig scheint mir ja, dass Sie wirklich weiterhin dann mit Ihren Ärzten darüber reden, dass man einfach immer weiter versucht, die Nebenwirkungen zu lindern oder in den Griff zu bekommen.
Aber vielleicht darf man dann auch noch mal über den Erfolg der Therapie sprechen. Ja. Die Patientin schilderte gerade, dass sie einen Rückfall der Erkrankung hatte und dass dann aber durch eine antihormonelle Therapie eine erfolgreiche Behandlung selbst dieses Rückfalls bis heute durchgeführt worden ist. Und das finde ich ja auch noch mal ganz bemerkenswert und wichtig, dass man sagt, da sind Nebenwirkungen bei der Therapie. Ja, das ist korrekt, aber sie ist auch eine erfolgreiche Therapie, und dass wir dann gemeinsam daran arbeiten, die Nebenwirkungen für die Patientinnen besser erträglich zu machen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und dass das vielleicht doch noch besser wird mit den Nebenwirkungen. Auf jeden Fall wirkt ja aber wirkt es ja in Bezug auf den Krebs. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Als nächstes haben wir Frau Vogt aus Bayern am Telefon. Hallo.
Hallo.
Frau Vogt, hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Das war jetzt sehr interessant, weil das bei mir ja auch in diese Richtung geht mit Tamoxifen. Also ich habe morgen eben auch wieder einen Frauenarzttermin, und da sollte das Tamoxifen wahrscheinlich in diese
Aromatase, das ist auch ein Wort.
Hämmer, genau, ja, umgewandelt werden oder umgestellt werden, weil ich plötzlich auf einem Auge praktisch nichts mehr gesehen habe. Und ich bin dann gleich zum Augenarzt gegangen. Also es wurde dann wieder besser, wenn auch schwächer. Und da wurde festgestellt, dass das Tamoxifen, jetzt bin ich so aufgeregt.
Lassen Sie sich Zeit.
Auf die Makula geht so.
Frau Dr. Riemen gibt mir schon ein Zeichen. Ich glaube, Sie sind damit nicht alleine. Ich gebe Sie mal weiter.
Sie können ja dann mal durchschnaufen, und ich fange schon mal an. Denn Sie schildern eine Nebenwirkung, die das Tamoxifen selten haben kann, aber haben kann. Wir beraten die Frauen dahingehend, dass sie vor dem Einsatz dieses Medikamentes zum Beispiel ihren Frauenarzt aufsuchen, ob sie Risikofaktoren haben, die uns dazu bewegen könnten, zum Beispiel von Anfang an das Tamoxifen nicht einzusetzen, oder der Augenarzt empfiehlt dann auch engmaschigere Kontrollen. Auf jeden Fall immer bei so etwas natürlich den Augenarzt aufsuchen.
Sie hatten zuerst gesagt, zum Frauenarzt gehen, aber Sie sagten Augenarzt,
meinen Sie, entschuldigen Sie bitte.
Ne? Ja, nein, um das nochmal klarzustellen. Ja, genau, zum Augenarzt vorher.
Mhm. Ja. Und es ist nun so, dass Sie, wenn Sie vielleicht die Sorge haben könnten, dass das Tamoxifen als wirksames Medikament nun verändert wird, wie wirkt das neue Medikament? Das wäre eine Sorge, die Sie haben könnten. Und das zweite, von dem, was Sie gerade eben gehört haben, dass Sie Sorgen über Nebenwirkungen dieses Medikamentes, nämlich des Aromatasehemmers, haben, der jetzt für Sie eingesetzt werden soll. Und ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu sagen, die Wirksamkeit, die erwarten wir uns genauso hoch, mindestens genauso hoch wie beim Tamoxifen. Von daher bekommen Sie ein absolut wirksames Medikament, das diese spezifische Nebenwirkung am Auge nicht hat. Und das nächste ist, Sie haben hoffentlich gehört, und das ist ja im Vergleich zu der Patientin, die eben angerufen hat, auch ganz viel Zeit schon vergangen. Ja, es ist uns ganz bewusst geworden und wir haben jetzt viele Erlebnisse und Daten dazu, welche Schwierigkeiten die Patientin mit dem Aumatasehemmer entwickeln können. Und wir haben gute Konzepte, wie wir die angehen können, ne, was die Gelenkbeschwerden und die Muskelbeschwerden angeht. Aber auch an Sie der Appell, sollten überhaupt, das ist ja gar nicht vorgeschrieben, dass Sie diese Nebenwirkungen entwickeln, aber sollten sie auftreten, dass Sie zum Beispiel auch bedenken, Ihr eigener Einsatz dabei, die Bewegung ist ein ganz wichtiger Aspekt zur Milderung der Nebenwirkungen.
Machen Sie denn Sport oder tätigen Sie sich aktiv, schnelles Spazierengehen oder irgendwas?
Nein, eben gar nicht. Also weil ich halt auch so eine riesengroße Müdigkeit immerfort habe. Ne, und mein Problem war ja, ich hatte, also das war bei mir im November, also die Operation und danach, also Ende Januar, Februar war ich dann in der Reha, wo ich dann wirklich sehr viel beweglicher wurde, was mir sehr gut tat. Ja. Und dann kam ich zurück, dann bin ich erstmal schon gestürzt, da habe ich mir am Rücken was wehgetan, wo ich dann also nicht gleich in die Reha-Maßnahme konnte. Und dann kam Covid.
Ja, vielleicht wäre es gut, wenn Sie mit einfach mal mit dem zügigen Spazierengehen anfangen oder mit Ihrem Arzt nochmal, Ihrer Frauenärztin vielleicht auch besprechen, welcher Sport Ihnen denn liegen wird. Manchmal wird einem das ja auch erst so klar, wenn der Arzt sagt, das wäre gut für Sie oder so, weil es doch wirklich auch Studien gibt, die sagen, dass das sehr helfen kann, gerade auch bei diesem Fatigue-Syndrom. Wir beide hier aus dem Studio wünschen Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihren Anruf. Brustkrebs, Diagnose, Therapie und Nachsorge. Das ist unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir im Studio ist Privatdozentin Dr. Kerstin Riem. Sie ist leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln. Sie wird gleich Ihre Fragen beantworten. Aber vorher geht es um Brustkrebs bei Männern. Brustkrebs bei Männern ist selten. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es das gibt. Brustkrebs bei Männern. Und genau das, dieses Unwissen, führt in manchen Fällen zu Problemen. Wir wollen deswegen jetzt darüber reden. Ich bin verbunden mit Frau Jenti Palati. Sie ist Oberärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und sie ist Zentrumskoordinatorin am Westfälischen Brustzentrum am Klinikum Dortmund. Frau Palati, schön, Sie zu hören. Hallo, guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Satori. Hallo.
Hallo. Frau Palati, in Deutschland erkranken etwa 700 Männer pro Jahr in Deutschland. Das ist also eher eine seltene Erkrankung. Aber natürlich ist es für diese Männer nicht weniger einschneidend deswegen. Wie kann das denn überhaupt sein? Also Brustkrebs beim Mann, ist das vergleichbar mit Brustkrebs bei der Frau?
Ja, also im Grunde muss man bedenken, dass die Brust des Mannes ähnlich, also Parallelen hat zum Aufbau der Brust der Frau. Also Milchgänge sind angelegt hinter der Brustwarze, die wiederum sind empfindlich für hormonelle Einflüsse. Und das genau ist der Grund, weswegen Männer auch Brustkrebs bekommen können.
Das heißt, die Hormone spielen auch bei männlichem Brustkrebs eine Rolle?
Ja, auch weibliche Hormone, die beim Mann ebenfalls vorhanden sind, sind meist die Ursache für männlichen Brustkrebs. Zumindest ist das die häufigste Ursache. Es gibt noch ein paar andere Risikofaktoren, die auch genetischer Natur sein können. Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen der Leber, die auch in den Hormonhaushalt eingreifen zum Beispiel. Das alles können Risikofaktoren sein oder Strahlenexposition aufgrund von anderen Erkrankungen in der Kindheit.
Das heißt, das sind Risikofaktoren, aber man kann nicht genau und klar sagen, bei diesen Männern oder bei diesem Mann ist das Risiko besonders erhöht für Brustkrebs.
Wenn es eine erbliche Komponente gibt, eine genetische Disposition, dann kann man das schon sagen. Aber ansonsten kann jetzt nicht jedermann ein Risiko abschätzen lassen, wenn er aus anderen Gründen Brustkrebs bekommt.
Frauen empfiehlt man ja, dass sie regelmäßig ihre Brust selber abtasten, so ungefähr einmal im Monat. Wie ist das denn bei Männern? Worauf sollten die achten? Oder können die auch abtasten? Oder gibt es da andere Zeichen, Symptome, Hinweise?
Ja, grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn Männer sich auch abtasten, gerade wenn Risikofaktoren da sind, wie Lebererkrankungen oder wenn Übergewicht besteht, dann wäre das sinnvoll. Männer mit afrikanischer Herkunft haben ein erhöhtes Risiko. Also all diese Männer, da würde man schon empfehlen, dass in regelmäßigen Abständen die Brust vielleicht einmal abgetastet wird. Das kann man ja prima machen, wenn man unter der Dusche steht, sich gerade einseift, da einfach über die Brust zu fühlen. Häufig haben Männer ja auch nicht so eine große Brust, sodass das eigentlich gut machbar ist.
Und wenn man dann so einen Knubbel fühlt oder dass das so eine Verhärtung ist, also bei Frauen sagt man immer, gerade wenn es nur auf einer Seite ist, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Ist das bei Männern dann auch so?
Ja, also einseitige Veränderungen sind eher verdächtig für eine bösartige Veränderung. Ganz oft kann es aber auch was Gutartiges sein. Trotzdem ist das ein Grund, dann zum Arzt zu gehen. Also Veränderungen, auf die man so achten sollte, sind natürlich Knotenbildungen, oft auch hinter der Brustwarze, Veränderungen der Haut, das kann eine Krustenbildung sein, das kann aussehen wie Orangenhaut oder eine Verhärtung, Einziehung bei Bewegung des Armes. Oder wenn aus der Brustwarze Flüssigkeit kommt. Oft kann das blutige Flüssigkeit sein, muss es aber noch nicht mal. Das kann auch einfach klare Flüssigkeit sein, die da immer wieder abgesondert wird, wo man sagt, das sollte man besser einmal abklären lassen.
Mhm. Aber wo macht man das denn? Also zu welchem Arzt geht man denn dann?
Die meisten Männer gehen als erstes zum Hausarzt, aber nicht allen Ärzten ist bekannt, wie sich Brustkrebs beim Mann äußert. Und auch der erste Gedanke bei Beschwerden im Bereich der Brust, ob es jetzt Schmerzen oder Verhärtungen sind, ist nicht immer, dass es auch etwas Abklärungsbedürftiges sein kann. Spezialisiert sind darauf hier in Deutschland vor allen Dingen Frauenärzte als Senologen, die Ärzte, die sich schwerpunktmäßig um Brustgesundheit kümmern, egal ob männlich oder weibliche Brust. Aber auch ein Urologe kann eine gute Adresse sein, dass man da das anspricht, weil auch die kennen sich mit dem Thema männlicher Brustkrebs aus.
Und sagen wir mal, das wird dann untersucht und dann steht wirklich fest, Diagnose Brustkrebs. Wo lässt denn ein Mann sich dann behandeln? Geht er auch in so ein Brustzentrum oder ist das nur für Frauen vorbehalten?
Nein, das ist auch für Männer und das ist auch ganz wichtig, dass man in ein Zentrum geht, weil dort die Erfahrung besteht, gerade bei dieser seltenen Erkrankung, wenn man sagt 700 Männer in Deutschland pro Jahr, das ist ja sehr, sehr selten und dementsprechend ist es wichtig, dass man in ein Zentrum geht, wo Menschen sind, die sich damit auskennen. Das bietet zusätzlich noch die Vorteile, dass es dieses ganze Drumherum-Paket an Versorgung, das ist ja ein Blumenstrauß an Therapeuten, die mit einem arbeiten. Da geht es auch darum, was mache ich, nachdem ich diese Diagnose habe? Wie gestaltet sich mein Leben danach? Alle Themen, die zu dieser Erkrankung gehören, werden dort dann mit berücksichtigt.
Das heißt, auch da sind Männer da gut aufgehoben, wo auch Frauen gut aufgehoben sind.
Richtig.
Mhm. Auch Männer können an Brustkrebs erkranken. Das geschieht zwar selten, aber deswegen wird es manchmal auch erst spät erkannt und behandelt. Auf welche Symptome Männer achten sollten und an welche Ärzte sie sich dann wenden können und was sie dann erwartet, darüber sprach ich mit Jensi Palatti. Sie ist Zentrumskoordinatorin am Westfälischen Brustzentrum am Klinikum Dortmund. Frau Palatti, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich möchte noch anmerken, wer genauere Informationen sucht, zum Beispiel was das bedeutet, Brustzentrum, Zertifizierung, welches Krankenhaus so etwas hat, das kann man auf den Seiten des Krebsinformationsdienstes nachlesen. Da wird insgesamt, werden da verständliche, praktische Informationen zum Thema Brustkrebs bei Männern angeboten. Die Adresse lautet www.krebsinformations.de. Und ab jetzt können Sie direkt Ihre Fragen stellen, per Telefon zum Beispiel, an unsere Expertin heute im Studio, Privatdozentin Dr. Kerstin Riem. Sie ist leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln. Und wir haben eine Hörerin aus Köln, die in der Leitung ist. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Sie haben angerufen, Sie haben eine Frage.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre, mache ich regelmäßig meine Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Jedes Jahr gibt es Voruntersuchungen im Institut, Strahleninstitut. Mammographie ist klar. So, jetzt sagt man mir aber immer, ich muss noch Sonographie dazu machen, weil ich habe zu festes, zu dichtes Gewebe. Da kann man das nicht erkennen. Man sagt mir aber immer, ich muss trotzdem Mammographie machen und nochmal danach die Sonographie, wie ich das auch letztes Jahr machen muss, obwohl ich die Mammographie dann fallen lassen wollte, weil ich einfach auch Angst habe vor diesen Strahlen. Mhm. Reicht das nicht, dass ich nur dann Sonographie mache?
Frau Dr. Riem, was meinen Sie?
Also es sind natürlich immer Besonderheiten. Sie sind da in einer guten Betreuung und die Ärzte haben ein Konzept für Sie erstellt. Man darf mal sagen, dass Sie das Stichwort dichte Brustdrüse erwähnt haben. Und das ist etwas, wo die Sonographie zusätzlich eingesetzt wird zur Mammographie, um besondere Befunde, die man da vielleicht sieht, in der Mammographie noch zusätzlich abzuklären. Ein ganz markantes Diagnostikanteil, den die Mammographie hat, den die anderen Methoden und neben dem Ultraschall gibt es da zum Beispiel auch noch die Kernspintomographie für die Brust, nicht haben, ist, dass sie, wenn Brustkrebsvorstufen, das sogenannte duktale Karzinoma in situ oder DCIS abgekürzt, mit Mikrokalk assoziiert ist, dass die Mammographie diese Vorstufe praktisch zu 100% identifizieren kann. Also, dass sie da diesen Mikrokalk sieht und auch schon einordnen kann, hat er eher mal also Bösartigkeitspotenzial oder nicht. Und das können die anderen Methoden nicht, absolut nicht in diesem Maße. Deshalb ist auch die Mammographie unter anderem das Screening-Instrument. Und vielleicht darf man das auch noch mal einordnen. Sie sagen jetzt, Sie haben das jährlich bekommen, zumindest habe ich das so verstanden. Aber üblicherweise wird die Mammographie alle 2 Jahre eingesetzt. Aber das kann im Individualfall eben abweichen. Deshalb könnte ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, die Mammographie nicht zu machen, weil der Ultraschall nicht dieselben Möglichkeiten bietet. Aber ich kann Sie nochmal dahingehend bewegen, mit den Kolleginnen und Kollegen des Institutes den Kontakt zu suchen, um das zu diskutieren, damit man Ihnen erläutert, warum im Einzelnen die Untersuchung so bei Ihnen jetzt Sinn machen können.
Frau Dr. Riem kann ja jetzt hier keine Einzeldiagnosen stellen, weil sie dazu zu wenig über ihren Fall weiß. Deswegen der Rat, das dann nochmal im Gespräch mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin anzusprechen und zu gucken, ist das wirklich notwendig? Sie erwähnten jetzt, dass Sie Angst haben vor den Strahlen. Die Mammographie ist ja eine Röntgenuntersuchung. Wie ist das denn da? Wie gefährlich, wie groß sind denn die Strahlenmengen, die man da abbekommt?
Die haben sich deutlich reduziert und sind auch im Prinzip, wenn man die Mammographie so einsetzt, wie es zum Beispiel geplant wird, nicht gefährlich, also auslösend, Brustkrebs auslösend. Sie wird ja im üblichen Fall zwischen 50 und 69 alle 2 Jahre eingesetzt. Sie wird zum Beispiel in digitaler Form eingesetzt und nicht mehr, wie das früher war, im Filmfoliensystem, wo dann viel höhere Dosen verwendet werden mussten. Auch das unangenehme Quetschen, die Frauen, die das bereits erlebt haben, die beschildern auch durchaus einen kurzen Schmerz. Und das ist wirklich unangenehm. Aber das führt dazu, dass die Strahlung, die appliziert werden muss, um eine aussagekräftige Aufnahme zu bekommen, reduziert wird, weil dadurch die Brust besteht aus Fett- und Drüsengewebe. Und dadurch, durch die Kompression, wird der Weg, den die Strahlung durch die Brust nehmen muss, nochmal verringert. Es wird also alles zum Strahlenschutz getan und zur möglichst geringen Strahlungsapplikation. Und deshalb braucht man sich da im Verhältnis, also Risiko-Nutzen, keine großen Sorgen zu machen. Denn die Mammographie hat ja auf dem anderen Gebiet eben auch den Nutzen, dass man Frühstufen von Brustkrebs vor allen Dingen dort erkennen kann. Und je früher Brustkrebs diagnostiziert wird, desto besser lässt er sich hinterher behandeln und desto weniger Einsatz benötigt die Behandlung.
Deswegen ist es so wichtig, es früh zu erkennen. Vielen Dank. Jetzt eine Hörerin aus Köln. Aus Sachsen. Entschuldigung, eine Hörerin aus Sachsen.
Ja.
Hallo? Ja, da sind Sie. Guten Tag. Was ist Ihre Frage?
Guten Tag. Ich wollte bloß eine Anmerkung machen. Ich bin selbst 2003 an Brustkrebs erkrankt. Nachfolge war alles ganz toll. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch 5 Jahre das Tamoxifen genommen und ich habe von der Frau Doktor gehört, die Bewegung ist sehr gut. Ich habe ein großes Grundstück mit meinem Mann. Das wird regelmäßig bearbeitet. Und meine Schwester, die hat nach mir auch 2 Jahre nach mir auch Brustkrebs. Die hat allerdings Chemo bekommen und ich hatte nur Bestrahlung. Und ich bin sehr froh, dass ich so gut durch die ganze Sache gekommen bin. Ich bin selbst Krankenschwester gewesen, da sieht man das ein bisschen anders. Und ich würde allen raten, die das bekommen haben, immer optimistisch dran zu bleiben und nie den Kopf hängen zu lassen. Ich weiß noch, ich lag im Krankenhaus und da flog das Flugzeug über mein Bett drüber weg im Krankenhaus und da habe ich gedacht, fliegt schön in Urlaub, ich bin nächstes Jahr dabei.
Das ist schön, dass Sie den Kopf so hoch gehalten haben und dass Sie da so gut durchgekommen sind. Das ist sehr schön, dass Sie das mit uns teilen. Frau Darim?
Ja, vielen, vielen Dank. Das wird vielen Hörerinnen, die betroffen sind, Mut geben. Vielleicht darf ich aber noch mal eine Sache anhand Ihres Falles hier erwähnen. Sie sind vor 17 Jahren erkrankt, da waren Sie ja eine ganz, ganz junge auch noch, ne? Und Ihre Schwester ist erkrankt. Also hier noch mal der Gedanke, jetzt auch für die Zuhörerinnen, wenn Geschwister zum Beispiel oder mehrere Fälle, wir hatten es eingangs erwähnt, in der Familie betroffen sind, dann ist das ein wichtiger Anhalt dafür, dass möglicherweise eine erbliche Komponente, also eine vererbbare Genveränderung hier die Ursache ist. Und Sie beide haben das alle toll überstanden, aber für andere Familienmitglieder, für Kinder könnte es eine hochwichtige Information sein, ist eine Genveränderung in der Familie die Ursache und ist die eben schon vererbt worden? Und der positive Aspekt eines Gentestes ist, dass man eben Menschen, die die Genveränderung dann nicht tragen in der Familie, von dem Risiko entlasten kann. Ja? Und die Genveränderung geerbt haben, die müssen nicht irgendwas, wir haben Angelina Jolie besprochen.
Es muss ja nicht gleich operiert werden.
Ja, es muss nicht drastisch sein, ne, dass man vorsorgliche Brustoperationen macht, aber man bekommt ein risikoangepasstes Programm zur Prävention, also auch zur Verhütung der Krebserkrankung. Und damit das nicht sozusagen zur Tradition in der Familie wird, zur bösen Tradition in der Familie, da kann man ganz, ganz viel machen. In dem Hinblick ist die Beratung und möglicherweise eine Gentestung eine Chance.
Also, eine wichtige Information, die es vielleicht gäbe in Ihrer Familie. Und wir freuen uns sehr, dass es Ihnen so gut geht. Bleiben Sie weiter so gesund. Und jetzt haben wir eine Hörerin aus Hamburg. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo. Bei mir wurde gerade jetzt am Wochenende eine brusterhaltende Operation durchgeführt. Ich habe jetzt den Bericht über die pathologisch-anatomische Untersuchung vor mir vorliegen. Und der Arzt hat aufgrund des I67-Index, der sehr hoch ist, gesagt Chemo, hat mir aber auch empfohlen, mir eine Zweitmeinung einzuholen. Und meine Frage ist jetzt, an wen kann ich mich in Deutschland wenden oder in Hamburg für eine professionelle Zweitmeinung? Wen kann ich da ansprechen?
Frau Dr. Riem nickt, ich gebe Sie gleich mal weiter.
Ja, also speziell jetzt für Hamburg kann ich jetzt kein Zentrum nennen, aber ich weiß, dass es in Hamburg mehrere zertifizierte Brustzentren gibt und ich denke, dass Sie sich an jedes dieser Zentren sehr gut wenden können. Bitte nehmen Sie alle Befunde mit. Sie sprachen gerade den histopathologischen Befund an. Dort ist auch, und dieses Ki67, das ist ein Marker dafür, dass die Tumorzellen zum Beispiel schnell wachsende Tumorzellen sind. All diese Informationen benötigt der Arzt für eine qualifizierte Zweitmeinung. Und es ist toll, dass Sie mit dieser frischen Diagnose losgehen mit Ihren Unterlagen und allen Informationen und bereit sind, sich durch einen zweiten Experten das Therapiekonzept Ihrer behandelnden Ärzte bestätigen zu lassen. Es gibt Ihnen dann auch viel Sicherheit, wenn das Wort Chemotherapie hier im Raume steht, dass Sie alle Daten kennen zu Nutzen und Risiken dieser Therapie für Ihre Brustkrebserkrankung und die dann auch mit diesem Vertrauen durchführen lassen können.
Und wenn bei der Zweitmeinung das Gleiche gesagt wird wie bei Ihrem Ärztenarzt, der, finde ich, sehr lobenswert darauf hingewiesen hat, dass Sie sich eine Zweitmeinung einholen sollten, dann sind Sie auch darin bestätigt. Dann haben Sie auch noch mehr Vertrauen da rein. Also wir wünschen Ihnen alles Gute.
Okay,
toi, toi, toi. Jetzt haben wir eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Hallo, guten Tag.
Hallo, ich bin die am Apparat.
Hallo, haben Sie eine Frage?
Ja, also meine Frage geht noch mal einmal auf die Behandlung nach einem östrogenabhängigen Karzinom, also Mammakarzinom. Und zwar hatte ich im letzten Jahr eine OP und es war ein Tumor festgestellt worden, 20 mm groß. Also die Ärzte sagten mir, es sei nicht so groß und er wäre auch nicht sehr schnell wachsend. Und da ich 82 bin und keine große Therapie und Belastungen durch die Behandlung haben wollte, habe ich dann gesagt, man könne mir die Brust entfernen. Was dann geschehen ist und ich hatte eine eine Reha gemacht und man empfahl mir dann auch ein Antihormonpräparat Und das hab, davon habe ich zwei ausprobiert und ich habe das Handtuch geworfen, weil es mir so stark zusetzt. Ich hatte Depressionen und fürchterliche Scheidenreizungen. Und dann hatte mir meine Frauenärztin gesagt, warum wollen Sie sich quälen, wenn Sie sich die Lebensqualität so schlecht machen? Das Karzinom war nicht schnell wachsend. Dann lassen Sie es doch einfach. Und ich habe das jetzt praktisch so 3/4 Jahr einfach so laufen lassen. Und jetzt habe ich heute in Ihrer Sendung Bedenken bekommen, ob ich das damit mein Todesurteil unterschreibe, indem ich das, wo ich nichts mache. Und dann wäre noch mal meine Frage.
Bleiben wir mal bei dieser ersten Frage. Ja. Ich gebe die mal weiter an Frau Dr. Riem, die, wie gesagt, keine individuellen Diagnosen hier stellen kann. Aber sie kann klar, vielleicht das generelle Problem dahinter einordnen.
Ja, also die hormonabhängigen Tumoren im Alter, so wie Sie das auch schildern, dass es ein langsam wachsender Tumor ist, die lassen sich hocheffizient mit dieser antihormonellen Therapie behandeln. Und Sie sprachen schon an, dass Sie da einige Präparate ausprobiert haben. Und da würde ich sehr nochmal appellieren, sind es auch wirklich alle gewesen? Und sind auch wirklich alle Möglichkeiten ausgenutzt worden, die Nebenwirkungen, die Sie schildern, zu bearbeiten, um Ihre Lebensqualität unter der Therapie wiederherzustellen? Denn meine Idee dabei war, Sie klingen so unglaublich frisch und jung. Sie haben gesagt, Sie sind 82. So wie Sie klingen, wären Sie 102. Und da wäre das vielleicht wirklich nochmal eine gute Idee. Die Lebensqualität soll im Vordergrund stehen. Ich gebe Ihnen da ganz recht. Aber dass auch wirklich alles ausgeschöpft worden ist, zum Beispiel lieber irgendeine antihormonelle Therapie als keine. Ja, und manche vielleicht eben, das ist das gute alte Tamoxifen, und dass man ihnen da hilft mit den Nebenwirkungen. Nun gut, wenn nun alles nichts wird und ihre Lebensqualität für sie so massiv eingeschränkt ist, dann muss man eines ganz klar sagen, sie sind der Bestimmer, sie können als Einzige wirklich sagen, was es bedeutet und dann eben auch einschätzen, ist es mir in Anführungsstrichen das wert oder nicht. Ich gehe ein gewisses Rückfallrisiko ein, aber wenn auch die Frauenärztin das so eingeschätzt hat, dann ist das möglicherweise eben auch gering in der Zusammenschau. Und wenn das so ist, dann werden Sie die richtige Entscheidung für sich treffen.
Sie sind die Bestimmerin, das ist die wichtige Info hier. Aber Ihre Ärztin kann Ihnen wichtige Informationen dazu liefern, wie groß welches Risiko bei welcher Behandlung ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wir wünschen Ihnen alles Gute. Und dass Sie weiter so jung bleiben, wie Sie klingen, das ist wirklich beeindruckend. Jetzt haben wir Frau Fischer aus Sachsen.
Ja.
Hallo, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben eine Frage?
Ja, es geht mir darum, ich hatte vor 25 Jahren ein Tumor in der Brust ohne Chemotherapie. Die Lymphknoten wurden entfernt, aber waren nicht befallen. Und jetzt bin ich am 7. April dieses Jahres an einem Rezidiv der gleichen Brust, wie gesagt, erneut operiert worden. Circa 4 mm groß mit anschließender Bestrahlung, weil ich mir die Brust nicht gerne abnehmen lassen wollte. Das Problem für mich ist, dass ich dann das Exemestan verordnet bekam und ich habe es regelmäßig jeden Abend genommen, 25 Milligramm. Und dann stellten sich nach circa 2 bis 3 Monaten vermehrte Beschwerden in der rechten Hüfte bis Ausstrahlung in das rechte Bein ein. Und das machte mich sehr beunruhigend, weil ich seit Jahren wegen der Osteoporose behandelt werde und auch zur Knochendichte-Messung regelmäßig alle 2 Jahre gegangen bin. So, und dann war ich jetzt bei der Ärztin, bei der Gynäkologin. Ich bin in der Uniklinik Leipzig, muss ich dazu sagen, sehr erfolgreich operiert und behandelt worden. Das möchte ich erwähnen. Und die Gynäkologin sagte, wenn Sie solche Beschwerden haben jetzt, Knochen, rechtes Bein und, dann würde ich eventuell umstellen. Aber ich habe ihr gesagt, ich bin Mitte Oktober zur erneuten Knochendichtemessung, wo ich jetzt jährlich gehen soll. Ich habe es halt vorgezogen. Frau Doktor, würden wir das vielleicht abwarten, wie sich das gestaltet? Weil sie dann, was jetzt auch mehrfach zur Sprache kam schon, dass Tamoxifen einsetzen sollte.
Ja, ich frage mal.
Aber wenn ich höre, dass die eine Patientin auf ihrem Auge fast nicht mehr sehen kann und die andere in der Augenhöhle
was hatte.
Das
war eine sehr seltene Nebenwirkung,
ja,
hat die Frau Doktorin auch gesagt.
Ja, aber da habe ich große Angst, das möchte ich nicht. Frau Doktor, was sagen Sie dazu? Ist das Eximistan für mich richtig?
Also es ist sehr komplex. Erstmal, Sie haben einen ganz, ganz kleinen Tumor mit 4 mm. Das heißt, das ist ein Tumor, der wirklich deshalb auch die Entscheidung zur antihormonellen Therapie. Das ist eine gute Voraussetzung, dass eine erfolgreiche Behandlung durchgeführt wird. Bitte, ich kann nur sagen, Sie haben eine Osteoporose, also das eine Wort nochmal zu den Aromatasehämmern, Knochendichtemessung und möglicherweise der Einsatz von Bisphosphonaten, also einem Medikament, das den Knochen hilft, dass diese Entkalkung nicht voranschreitet oder verlangsamt voranschreitet und der Zustand gebessert wird. Keine Angst vor dem Tamoxifen. Ich sagte, dass wir wirklich das minutiös vorbereiten. Wir schicken jede Frau zum Augenarzt zur Beurteilung, ob überhaupt ein Risiko besteht. Und es ist eine hochseltene Nebenwirkung, die Patientin eben gesprochen hat. Also falls das der Aromatasehämmer nicht in Frage kommt, bitte keine Sorge, besuchen Sie Ihren Augenarzt, diskutieren Sie mit ihm. Ich denke, er wird feststellen, dass Sie dort keine erhöhten Risiken haben und dann Zutrauen zu Ihren Behandlern in der Uniklinik in Leipzig und zum Tamoxifen besser diese endokrine oder antihormonelle Therapie als keine und die Nebenwirkung, die ist wirklich selten.
Ganz zum Schluss, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber wir haben mehrere E-Mails bekommen zum Thema Ernährung. Wie wichtig ist die Ernährung? Wie sollte ich mich ernähren? Und gibt es eine spezielle Krebsdiät?
Es gibt keine spezielle Krebsdiät, das kann man sicher sagen. Sie können im Prinzip das essen, von dem Sie wissen schon, dass es gesund ist. Das ist etwas, nur das eben wenig Fleisch, viel Obst und Gemüse, ausgeglichene Ernährung, Ballaststoffe etc. Für Brustkrebs ist nicht gezeigt worden, dass eine spezielle Diät entweder davor schützt oder vor Rückfällen schützt. Und es ist sogar falsch, wenn man auf ganz einseitige Dinge dann hinterher kommt. Die sind unter Umständen sogar schädlich.
Brustkrebs, Diagnose, Therapie und Nachsorge, das war unser Thema in der Sprechstunde heute. Vielen Dank für Ihre Anrufe. Vielen Dank, Frau Dr. Riem, leitende Oberärztin am Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Uniklinik Köln. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.